Welcome to the Sports Passion Podcast. Your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die Halbfinalserien der NHL sind mitten im Gange und wenn diese Sendung fertig geschnitten ist, dann sind in beiden Serien drei Spiele jeweils absolviert. Im Moment läuft Spiel 3 zwischen den Vegas Golden Knights und den Montreal Canadiens und diese Aufnahme ist damit mitten in der Nacht für mich auch ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Normalerweise, selbst bei den Aufnahmen mit den Kolleginnen und Kollegen aus Nordamerika, ist es eher so gegen Abend beziehungsweise manchmal sogar ganz früh morgens mitten in der Nacht. Habe ich persönlich auch noch nicht gemacht, aber ja, Playoffs sind im Gange und da kann man sich dann eben auch mitten in der Nacht mal ein Spiel anschauen. Und das ist in diesem Fall Spiel 3, das läuft noch, deswegen fange ich an mit dem Blick auf die Serie zwischen der Tampa Bay Lightning und den New York Islanders. Und da steht es 2-1 und zwar für die Tampa Bay Lightning. Und wenn ich mal kurz ein bisschen zurückschaue auf die Ergebnisse. Spiel 1 ging an New York mit 2-1, Spiel 2 dann mit 4-2 an den Meister und Spiel 3 war wieder ein 2-1, aber in diesem Fall dann ein Auswärtssieg von Tampa auf Long Island und damit eben die Lightning vorne mit 2-1. Ja, was sind so Punkte, was sind Sachen, die mir aufgefallen sind in der Serie? Zuerst einmal muss man sagen, Spiel 1 war beeindruckend, was New York da aufs Eis ja gezaubert hat. Also man ist ja immer so ein bisschen bei New York der Meinung, die sind ein Team, was einschläfert im Prinzip, was ja Eishockey ein bisschen auch zerstören will vom Gegner, was Offensive verhindern will. Das haben sie natürlich auch in diesem Spiel gemacht, aber was sie eben auch gemacht haben ist, sie haben auch Offensivakzente gesetzt und sie haben vor allem die Lightning sehr, sehr gut im Griff gehabt. Also sie haben sehr, sehr gut auch da Torchancen verhindert. Sie haben dafür gesorgt, dass Tampa schon ziemliche Probleme hat, ja in irgendeiner Form Chancen zu generieren. Und dieses ja übliche Power-Eishockey der Lightning, also was ja auch teilweise dann schon auch bei 5 gegen 5 stattfindet manchmal, das hat New York sehr, sehr gut verhindert. Auf der Gegenseite eben, wie gesagt, auch sehr gut selber Torchancen generiert, viel Tempo dann vorne auch mit drin gehabt. Aufs Tor gegangen, versucht Vasilevskiy dort ein bisschen unter Druck zu setzen. Also ja, einfach sehr, sehr präsent gewesen. Sehr gut auch das Transition Game, also die neutrale Zone unter Kontrolle gehabt. Tampa da gar nicht so viele ja, Oddman Rushes ermöglicht und auch, und das muss man eben auch sagen, sehr, sehr diszipliniert gespielt. Wenig Strafen gezogen zum Schluss hin, dann haben sie eine Strafe gezogen und ja, da war es dann eben so, dass sie da zwar noch das Tor kassiert haben, aber trotzdem ist dann dieser Sieg vollkommen in Ordnung gewesen, also wirklich ein sehr, sehr gutes Auftaktspiel in die Serie für die New York Islanders und es war im Prinzip schon klar, dass Tampa da so ein bisschen ja anders reagieren muss und dass Tampa da eben auch entsprechend anders zurückkommen muss in den weiteren Spielen der Serie. Und genau das hat der Meister dann eben auch gemacht. Also Tampa, eine Mannschaft, die da sehr, sehr gut auch in der Lage ist, eben dann ja zurückzukommen. Sie sind jetzt in den letzten beiden Jahren 10-0, wenn sie ein Spiel verloren haben. Das heißt also immer dann, wenn sie mal wirklich Schwäche gezeigt haben, dann sind sie danach eben in der Lage, sich wieder zu fokussieren und genau ihre Stärken auszuspielen. Und das ist ihnen dann in Spiel 2 gelungen. Man muss bei Spiel 2 so ein bisschen sagen, gab zwei Szenen, die ja, mal wieder die Schiedsrichter so ein bisschen in den Fokus gerückt haben. Zum einen war es eine Strafe gegen Braden Point, wo der ja einen Goalie-Interference gepfiffen bekommen hat, wo er nichts für kann. Also da geht er mit Highspeed in Richtung Tor, Varlamov, und ja, kriegt dann von hinten ganz klar einen Check, einen Schubser mit vom Verteidiger, wird da in den Torhüter reingecheckt von New York und dafür bekommt er 2 Minuten. Ja, die Erklärung war ein bisschen danach, dass der Schiedsrichter eben im Prinzip Das ist das Problem bei Aufnahmen in der Nacht, Entschuldigung. Dass der Schiedsrichter im Prinzip gedacht hat, dass oder aufgrund der Geschwindigkeit und aufgrund des Impacts da entschieden hat, sollte eben nicht sein, war ganz klar keine Interferenzstrafe. Da fiel dann eben das Tor für New York zum 1-1. Ja, und dann ein Too-Many-Men-Call gegen Tampa, der nicht gepfiffen wurde, vorm 2-1. Da waren nicht nur 6 Skater auf dem Eis, sondern eben dann 7. Und ja, das war schon, sagen wir mal, ziemlich schwer, das nicht zu erkennen. Das ist für mich dann auch immer so ein bisschen die Frage, was die NHL reviewt. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, du kannst nicht alles dir anschauen, okay. Nur das ist ja eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Also, dass man bestimmte Sachen nicht anschaut, wo man sagen kann, okay, da ist ein Graubereich. In dem Fall ist eine ganz klare Ja- oder Nein-Entscheidung. Waren so viele Spieler auf dem Eis? Ja, sogar 2 zu viel. Wobei bei dem einen könnte man noch argumentieren, okay, der steht dann noch in der Wechselzone. Aber es waren definitiv 6 Spieler von Tampa dabei. Und dann muss ich halt einfach sagen, das Tor zählt nicht. Also da finde ich auch, ist auch wieder eine einfache Regeländerung, wo du einfach Klarheit hast danach, wo dann eben nicht Barry Trotz den Schiedsrichter anschreit und dann eben sagt, hier, da waren verdammt nochmal 7 Spieler auf dem Eis. Und aber gut, ansonsten verdient der Erfolg für mich trotzdem für Tampa. Also das war zwar das 2-1, aber da jetzt zu sagen, dass das dann nur an dieser Schiedsrichterentscheidung gelegen hat, finde ich etwas schwer. Ja, Spiel 3 war ähnlich wie Spiel 2, da auch wieder Tampa sehr, sehr gut gespielt, auch wieder sehr gut selbst verteidigt, auch das ja ein Punkt, man ist ja dann auch immer, ich sag bei New York wird immer viel gesagt, die sind ein sehr, sehr defensives Team, bei Tampa die Offensive, die sind in der Lage super zu verteidigen. Sie haben natürlich einen tollen Torhüter hinten drin, aber sie sind auch in der Lage, einfach defensiv gutes Eishockey zu spielen und auch vor allem viele Schüsse zu blocken. Also das haben sie jetzt schon gezeigt in den Spielen, dass sie da sehr, sehr viele Schüsse geblockt haben. Gab dann auch zum Beispiel zum Schluss dann am Ende von Spiel 3 die letzten 2 Minuten, wo New York eben 6 Spieler auf dem, 6 Skater auf dem Eis hatte, Torhüter runtergenommen haben, da gab es keinen Torschuss für New York von Tampa zugelassen. Also das ist dann eben auch so ein Punkt, wo sie wirklich in der Lage sind, einen Gegner dann einfach auch zu limitieren und dem eben dann keine Chance mehr zu geben. Ja, natürlich jetzt klar wieder Home Ice zurückgeholt für Tampa. Wie gesagt, ich habe ja Tampa auch getippt. Die Serie ist diesmal von Anfang an sehr, sehr knapp. Im letzten Jahr gab es ja in Spiel 1 einen sehr hohen Sieg von Tampa, 8-2. Das haben wir diesmal eben nicht gesehen. Ich glaube halt einfach, weil New York natürlich auch die Erfahrung aus dem letzten Jahr spielen lässt und dann eben dort auch mit einfließen lässt. Was man sagen muss, was für mich auffällig ist, was mir in Spiel 3 vielleicht gar nicht so jetzt direkt auf dem oder während des Schauens des Spiels aufgefallen ist, New York hat in allen Spielen die meisten hochkarätigen Torchancen gehabt. Also in Spiel 1 war es 9-8, in Spiel 2 8-7 und in Spiel 3 14-6. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. Also die Statistik war mir ein bisschen zu einseitig. Trotzdem kann man natürlich sagen, wenn sie denn Torchancen haben, dann sind das meistens auch wirklich, wirklich gute Torchancen, wo sie 1 auf 1 laufen, 2 auf 1 und so weiter. Und bei Tampa ist es dann eher so, die haben vielleicht dann so ein bisschen mehr Kontrolle, aber sie generieren nicht so die Torchancen. Und es reicht ihnen aber trotzdem aus, weil sie natürlich Spieler haben wie einen Braden Point, die den Unterschied machen. Und bei Point muss man auch noch sagen, es wird über Kucherov geredet, es wird über Steven Stamkos geredet. Victor Hedman hat noch kein Tor gemacht. Und bei Braden Point muss man sagen, der hat jetzt 6 Spiele hintereinander getroffen. Wenn er noch einmal trifft in Spiel 4, dann hat er den NHL-Rekord eingestellt, unter anderem, glaube ich, Joe Sakic und, weiß ich gar nicht, müsste ihn nachgucken, auf jeden Fall 7 Spiele hintereinander hätte er dann getroffen, also er ist eben auch jemand und das ist genau der Punkt bei Tampa, da kann immer mal wer anders sehr, sehr gut spielen und das Tor machen und ja, es wird unglaublich schwer für New York werden, in der Serie zu gewinnen. Ich traue ihnen noch einen Sieg zu, aber dann ist, glaube ich, auch vorbei und Tampa gewinnt die Serie dann. Damit gibt es einen kurzen Break und dann komme ich zurück zum zweiten Semifinal und dann schauen wir mal, wie die Entwicklung in dem Spiel 3 jetzt bisher schon war, was ich da so sagen kann. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt geht's um die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Montreal Canadiens. Ja, und die Serie begann mit einem Auftaktsieg der Golden Knights. Die haben das allererste Spiel dieser Serie für sich entschieden und das war dann am Ende ein Erfolg mit 4:1, vergleichsweise deutlich, wobei man sagen muss, auch da, ja, so deutlich wie das Ergebnis am Ende aussah, war es vielleicht dann auch nicht. Vegas 1-0 in Führung gegangen, 2-0. Dann kam Montreal so ein bisschen auf im Mitteldrittel, hat auch ein Tor gemacht, aber entscheidend war für mich, dass Vegas in der Lage war, innerhalb von einer Minute, nicht mal eine Minute, dann das 3:1 zu machen. Das war dann eben für mich so ein bisschen das entscheidende Tor. Wenn wir da auf die Statistiken gucken, zu diesem Spiel, da war es schon so, dass Vegas da ja bei den Torchancen vorne lag, 10:8. Auch da muss ich sagen, das wirkte für mich dann eher so ein bisschen verfälscht Richtung Ende. Aber was man auch gesehen hat, ist, dass Montreal nicht so schlecht ist, wie man das vielleicht auch in den Prognosen so ein bisschen gesehen hat. Es ist ja unheimlich schwer in diesem Jahr einzuschätzen, oder vor der Halbfinalserie zumindest war es unheimlich schwer einzuschätzen, wie können die Teams gegeneinander spielen und wer ist wirklich stärker? Also wie ist die Leistungsfähigkeit der Mannschaften gegeneinander? Und man hat die North Division ja, glaube ich, schon dann als eine der schlechteren Divisionen angesehen. Und die West Division eben dann mit Vegas und Colorado vorne, das sind schon die zwei besten Teams der Liga. Aber ja, in diesem Fall war es dann so, Montreal hat für mich wirklich okay gespielt in Spiel 1 und in Spiel 2 haben sie sogar noch besser gespielt. Das haben sie 3:2 gewonnen. Und da muss man eben sagen, das hat mich wirklich beeindruckt, wie sie da in der Lage waren, also zum einen Vegas zu verhindern, dann so ein bisschen das zu machen, was Vegas gemacht hat gegen Colorado, also neutrale Zone dicht machen, die Zwischenpässe dicht machen, Vegas immer nochmal dazu zu zwingen, auch in der neutralen Zone dann doch nochmal den Puck irgendwie quer zu legen, Doppelpässe dort, eine Art Doppelpässe quasi zu spielen. Also das sind eben Punkte, ja, die Montreal dann durch die Spielweise und auch durch die Disziplin erzwungen hat. Und was sie wirklich für mich sehr, sehr gut gemacht haben, ist, sie sind in der Lage, Traffic zu schaffen vor Marc-André Fleury. Also das ist natürlich immer ein entscheidender Punkt bei der Qualität der Torhüter im Moment. Da müssen sie einfach, ja, auch jemanden vors Tor bringen und jemanden dort dann positionieren, der dem Torhüter die Sicht nimmt. Und das haben sie für mich eben in dem Spiel dann sehr, sehr gut gemacht. Und ja, dazu kommt eben dann auch noch das Forecheck. Das sah auch sehr gut aus. Also wirklich ein komplettes Spiel in Spiel 2 und ja, verdienter Erfolg. Auf der Gegenseite, was aufgefallen ist, Vegas sehr, sehr gut nach Faceoffs, also beide Tore nach Faceoffs gemacht. Ja, das ist natürlich ein probates Mittel, wobei man da eben dann sagen muss, das ist für mich dann auch ein Punkt, wo eben dann entsprechend ja, die Montreal Canadiens einfach aufpassen müssen und fokussiert sein müssen. Und ja, Spiel 3 läuft gerade, ich sehe gerade Jeff Petrie und der war natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Canadiens in Spiel 2, dass er wiedergekommen ist. Er sieht zwar irgendwie aus, ja, blutunterlaufene Augen, also er hat wohl irgendwie eine Upper Body Injury, was auch immer das sein mag, was ja seine Augenfarbe da so beeinflusst. Ich glaube, da sind irgendwie geplatzte Adern, sowas habe ich gehört. Ja, sieht irgendwie ein bisschen wie ein kleiner Freak aus, vampirartig, aber was soll's, er hat wirklich gut gespielt für die Canadiens und hat eben dann in Spiel 2 so ein bisschen den Ausschlag in Richtung Montreal gemacht. Und ja, sehr interessante Serie, wie gesagt, für mich enger als erwartet. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe gesagt, Spiel 3 läuft, steht im Moment 1-1. Also wenn die Sendung fertig ist, dann wissen die Hörer, wie es ausgegangen ist. Ich weiß es jetzt noch nicht. Für mich, wie gesagt, etwas überraschend, dass die Canadiens da in der Lage sind, das Ganze so offen zu halten. Man muss natürlich auch einen Punkt erwähnen. Carey Price ist halt einfach phänomenal. Das ist auch nicht so, finde ich, was man sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel an früher denkt, an Dominik Hašek, der hat ja sehr, sehr spektakuläre Paraden dann auch gemacht und so weiter. Carey Price ist einfach unfassbar gut und unfassbar, ich finde, so eine Art strukturiert in allem, was er macht. Also er weiß genau, wie er sich zu bewegen hat, damit er nicht in irgendeine falsche Position kommt. Was meine ich damit? Zum Beispiel versuchen ja viele Teams, den Torhüter in die Bewegung zu zwingen. Das heißt, Pässe vorm Tor, diese Querpässe direkt vorm Tor oder die Querpässe so, dass der Torhüter eben auf die andere Seite muss, dass er in Bewegung ist, dass ich dann entweder in die kurze Ecke, weil die noch offen ist, reinschießen kann, dass ich in Richtung Five Hole schieße, weil er eben die Beine in der Bewegung aufmacht. Und zum einen ist Carey Price ein Torhüter, der da nie überreagiert, also der immer anscheinend in der Lage ist, genau zu wissen, okay, der Pass kommt in der Geschwindigkeit und in der Geschwindigkeit muss ich rübergehen und ich muss in einer Geschwindigkeit rübergehen, sodass ich dann nicht out of position bin. Das heißt, dass ich nicht zu viel Geschwindigkeit habe, rechts rüber zu gehen und dann ein bisschen nebens Tor zu rutschen. Oder aber eben, wenn der Spieler vielleicht jetzt auf mich zukommt, dass er den Puck annimmt und ich entblöße dann die Seite, von der ich gerade gekommen bin. Das ist das eine. Und zum anderen ist er auch unfassbar gut da drin, zum Beispiel das Five-Hole dann zuzumachen. Das heißt, er hat seinen Schläger dann sehr gut auf dem Eis, vielleicht auch flach noch mit der Blockerhand mit dazu und ist dann in der Lage, obwohl er natürlich in der Bewegung in irgendeiner Form dann die Beine bewegen muss, eben auseinander machen muss, ist er trotzdem in der Lage, diese Schwachstelle, diese Öffnung dann zum Tor hin zuzumachen und weitgehend dann abzudecken. Und das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr faszinierend finde. Also nicht, dass er irgendwie extreme Sachen macht, sondern er macht einfach das, was er als Torhüter machen muss, sehr, sehr gut und für mich sehr, sehr, ja, ich habe es gesagt, strukturiert so ein bisschen wirkt das. Also diese Habits, diese Routinen, die hat er einfach wirklich gut drauf. Und das ist natürlich für einen Stürmer dann, glaube ich, relativ frustrierend, weil du eben weißt, du musst etwas Spezielles machen. Aber für einen Torhüter natürlich toll. Und auf der Gegenseite, um nochmal zu Vegas zurückzukommen, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie irgendwie überlegen, dass also nicht dieser normale Ablauf da ist gegenüber einem Torhüter, sondern dass man schon denkt, okay, jetzt, das ist Carey Price, da muss ich vielleicht irgendwie was anders machen als sonst. Und das ist auch ein Punkt, der ja dann schwierig ist für eine Mannschaft, die angreift. Und da ist Carey Price also schon ein sehr, sehr großer Faktor. Ja, beide Serien interessant, beide Serien noch ausgeglichen, also mit einem Spielunterschied. Und wie gesagt, also bei Montreal gegen Vegas kann ich mir sogar vorstellen, dass die Serie anders ausgeht, als ich sie getippt habe. Hatte ich ja auch auf die Canadiens gesetzt. Bei Tampa sehe ich das nicht. Tampa liegt natürlich auch vor im Moment. Und ja, aber ich finde es spannende Serien, interessante Serien und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass wir in beiden auf jeden Fall 6 Spiele sehen, vielleicht sogar 7. Wäre sehr schön. Verlängerung haben wir noch nicht gehabt. Auch das irgendwie eine kleine Besonderheit bisher. Auch das wäre natürlich nochmal eine interessante Geschichte als neutraler Zuschauer. Schaut man sich das natürlich dann gerne an. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann, wie immer, der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, auch auf andere Themen, die jetzt in den Playoffs euch aufgefallen sind oder Sachen, die eben nicht unbedingt mit den Playoffs zu tun haben, ist ja jetzt auch langsam ein bisschen Luft, dann meldet euch, dann sagt bitte Bescheid. Expansion Draft, habe ich gesagt, wird auch so sein, da wird es eine Folge geben. Und auch da ist eben die Frage, wenn ihr möchtet, sehr, sehr gerne dort eben dann auch Fragen stellen, Anmerkungen. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.